Der Weg ist noch weit und wir gehen ihn Schritt für Schritt. Boah, der ist echt schwer. Ich habe mich in der Adventszeit auch auf den Weg gemacht in meine Geburtsstadt. Das ist nicht Bethlehem, sondern Kehl am Rhein. Und es hatte einen Grund. Wir hatten Klassentreffen und ich freue mich ganz besonders, dass drei ehemalige Schulkameradinnen von mir heute hier im Gottesdienst sind. Das ist super, super, super. Grüße gehen raus an die Jungs, die vielleicht im Livestream sind. Wer weiß, wer weiß. Und wie schön, dass wir diesen Gottesdienst gemeinsam feiern. Wie gesagt, ich hatte mich auf den Weg gemacht, war da in Kehl am Weihnachtsmarkt und holte die nächste Runde Glühwein. Dann schaute mich eine Frau so ganz eindringlich an. Kennst du das? Also es gibt einen Unterschied zwischen jemandem anschauen und jemand anstarren. Und es war so, sie schaute und betrachtete mich und ließ ihren Blick auch nicht ab. Und dann setzte sie an und sagt Folgendes. Wissen Sie, dass Sie aussehen wie Putin? Ja, es ist passiert. Ich habe gesagt, ich bin Putin. Natürlich nicht. Pastoren dürfen nicht lügen. Alle anderen auch nicht. Ich habe der Frau gesagt, das ist nicht gerade ein Kompliment. Und es hat mich dann doch ein bisschen zum Nachdenken gebracht. Und es gibt eine wunderbare App, da kann man sein Bild eingeben und schauen, wie ist denn die Übereinstimmung mit einem Promi? Weil das hat mich dann schon interessiert. Und ich kann das gleich mal hier aufklären, das ist noch in diesem Jahr voll angebracht. Ich sehe nicht aus wie Putin. Bruce Willis kam raus. So. Das weißt du Bescheid. In der Weihnachtsgeschichte, hey, da machen sich ganz schön viele Menschen auf den Weg. Wir haben uns ja in der Adventszeit, die Serie lautet The Story of Bethlehem, und wir haben uns das angeschaut, wie unterschiedlich Menschen auf dem Weg sind. Und jeder Einzelne von uns hat so seinen Lebensweg. In der Weihnachtsgeschichte machen sich, wie wir es gerade gesehen haben, ein junges Pärchen namens Maria und Josef auf dem Weg nach Bethlehem. Vom Feld kommen die Hirten und sie gehen zur Krippe. Und dann machen sich auch noch die Weisen aus dem Morgenland auf und über Länder und Grenzen hinweg und alles, die haben alle etwas gemeinsam. Sie suchen und sie finden. Gott spricht Menschen ganz unterschiedlich an. Entsprechend ihrer Herkunft, der Lebenssituation, der Fragen, die man gerade so bewegt, der Sehnsüchte. All das lässt Gott nicht außen vor, sondern betrachtet jeden einzelnen Menschen ganz individuell. Diese Vielfalt gilt damals genauso wie heute. Wir wollen uns mal auf den Weg machen, wie haben denn Menschen damals und wie finden heute Menschen zu Jesus? Es geht darum, dass egal wo du gerade in deinem Glaubensweg stehst, ob du schon viele Jahre ganz eng mit Jesus unterwegs bist oder heute vielleicht für sie das allererste Mal ist, dass sie davon hören. Ich würde mir wünschen, dass in diesem Gottesdienst wir alle Schritte auf Jesus und mit Jesus machen, dass die Beziehung enger wird. Dass nach dem Gottesdienst wir sagen können, oh, ich bin ein Stück in meinem Glaubensleben vorangekommen. Und dafür möchte ich gerne zu Beginn dieser Predigt auch beten. Und Herr, danke, dass du hier bist, spürbar hier bist. Danke, dass du die Herrlichkeit des Vaters verlassen hast, bist auf diese Erde gekommen, Mensch geworden, bliebst ohne Sünde und hast am Kreuz von Golgatha all die Last, die Sünde dieser Welt auf dich genommen. Danke, dass du den Tod besiegt hast. Du bist auferstanden, jetzt sitzt du zur Rechten des Vaters. Dir ist alle Macht gegeben im Himmel und auf Erden. Und Heiliger Geist, ich bete, dass du durch die Reihen gehst und jedes Wort, das gesprochen wird, ins Leben bringst. In Jesu Namen. Und die ganze Kirche sagt Amen. Wenn wir die Weihnachtsgeschichte genauer anschauen, dann merken wir, dass es unterschiedliche Wege waren. Maria öffnete im Vertrauen ihr Herz. Josef war ein Mann der Tat. Hirten öffneten ihr Herz und die Weisen ihren Verstand. Ganz unterschiedlich und doch führt alle sie zum gleichen Ziel, nämlich zu Jesus. So Dein Weg, ich weiß nicht, wie dein Weg, dein Glaubensweg bisher aussieht, aber ich bin mir ziemlich sicher, dass wir ganz unterschiedliche Geschichten zu berichten haben. Jeder Einzelne. Wir gehen mal hinein und schauen uns die Maria an. Wir haben ja gelernt, das war ein junges Mädchen. Und sie war nicht nur ein junges Mädchen, sondern sie war auch eine Jungfrau. Wir lesen das mal im Original. Lukas berichtet im Evangelium im ersten Kapitel davon, Vers 27. Da heißt es von dem Engel Gabriel, er sollte eine junge Frau namens Maria aufsuchen. Sie war noch unberührt und mit Josef, einem Nachkommen von König David, verlobt. Der Engel kam zu ihr und sagte, sei gegrüßt, Maria. Der Herr ist mit dir. Er hat dich unter allen Frauen auserwählt. Maria erschrak über die Worte des Engels und fragte sich, was dieser Gruß bedeuten könnte. Hab keine Angst, Maria, redete der Engel weiter. Gott hat dich zu etwas Besonderem auserwählt. Dieses junge Mädchen hatte schon so starke Erfahrungen gemacht. Und es war sicherlich ein sehr emotionaler Zugang, der hier stattfand. So eine tiefe Erfahrung. Du musst dir vorstellen, da kommt ja nicht irgendeiner der Engel, sondern der Erzengel Gabriel, gewaltig. Und dann noch mit einer Botschaft. Es sollte etwas ganz Besonderes in ihrem Leben passieren. Ich stelle fest, dass viele Menschen, gerade auch in ihren Emotionen, in ihrer Seele, einen Zugang finden, sich zu öffnen, wenn die Zeiten schwierig sind, wenn tiefe Erfahrungen des Leids stattfinden oder der Liebe, der Freude, der Geborgenheit. Auch das kann sein. Dass Menschen Gott ganz besonders erfahren haben in großen Krisen ihres Lebens oder in den wunderbaren Glücksmomenten. All das habe ich schon von Menschen gehört. Dass man einen Zugang findet über das Gebet, über die Stille. Dass es im Herzen erfahren wird, so wie bei Maria auch. Auch Maria erlebt Weihnachten durch ein Wort Gottes. Gott spricht ganz direkt zu ihr. Zunächst ist sie erschrocken, sie versteht nicht alles, aber es hält sie nicht davon ab zu sagen, ich vertraue dir. Sie sagt, mir geschehe nach deinem Wort. Das ist übrigens mein Lieblingssatz in der Weihnachtsgeschichte. Dieses Vertrauen, das diese junge Frau kundtut, obwohl sie gar nicht weiß, wie die Reise wirklich weiter und zu Ende geht, sagt sie, ich vertraue dir, Gott. Und das ist etwas Wunderbares, wenn Menschen das zum Ausdruck bringen. Sagen, Gott, ich verstehe nicht alles, was um mich herum passiert, aber ich vertraue dir dennoch. Der Engel kommt zu ihr und sagt ihr, Gott hat dich zu etwas Besonderem erwählt. Wenn du willst und den Mut hast, dann wende dich doch deinem Nachbarn mal zu und sag, Gott hat dich zu etwas Besonderem erwählt. Es gibt so viele Menschen, die nicht wissen, dass sie etwas Besonderes sind. Schau, Gott hat dich erwählt, um Gemeinschaft mit dir zu haben. Gott sagt, ich bin ein in Menschen verliebter Gott und ich strecke mich aus nach dir. Ich komme in diese Welt, weil ich diesen Zustand der Dunkelheit nicht so lassen will. Wir haben gesehen in der ersten Predigt dieser Serie, wie 750 Jahre bevor wir das allererste Mal die Menschen Weihnachten gefeiert haben, wie der Prophet Jesaja sagt, da ist ein Volk, das sitzt im Dunkeln, im Tal der Todesschatten und es sieht ein Licht. Gott ist der Zustand dieser Welt also nicht egal. Und er möchte so gerne, dass du weißt, dass du zu etwas Besonderem erwählt bist. Und folgender Gedanke, den finde ich auch schön. Wie wäre es, wenn Gott dich als einen Boten nutzt in dieser Zeit, um anderen Menschen zu sagen, dass Gott sie als etwas ganz Außergewöhnliches, etwas Wunderbares, Ausgezeichnetes sieht? Wenn du wie so ein Engelsbote bist, der hingeht und anderen Menschen die Liebe Gottes weitergibt. Ich glaube, dass ganz besonders in dieser Weihnachtszeit es eine großartige Möglichkeit ist, Menschen in Verbindung mit Gott zu bringen. Ein Jugendforschungsinstitut hat eine Umfrage gemacht unter 700 Kindern, also von 6 bis 12 Jahren. Und man wollte wissen, ob sie über die Bedeutung von Weihnachten Bescheid wissen. 39% hatten keine Ahnung, warum Weihnachten eigentlich gefeiert wird. In den neuen Bundesländern wussten es sogar 54% nicht. Als Gründe für das Weihnachtsfest gaben manche Kinder an, dass Winter ist. Selbst das stimmt nicht mehr. Oder damit die Geschäfte mehr verkaufen. Ein Kind sagte, da ist der Weihnachtsmann gestorben. Traurig, oder? Eine aktuelle Forsa-Umfrage im Auftrag des Magazins Stern ergab, dass jeder 10. Bundesbürger nicht weiß, warum, weshalb Weihnachten gefeiert wird. Du sagst, hey, immerhin, die gute Nachricht, 90% wissen es. Ob die 90% die wirklich wahre Bedeutung kennen und selbst erfahren haben, ist nochmal eine andere Frage. Maria, die zeigt uns etwas ganz Deutliches in ihrer Erfahrung und in ihrem Zugang zu Gott. Sie zeigt uns, Gott braucht keine perfekten Menschen, sondern offene Herzen. Die Aussage war 1000-mal stärker wie eure Reaktion. Gott braucht keine perfekten Menschen, sondern offene Herzen. Und vielleicht ist unser Weg zu Jesus manchmal ein einfaches, stilles Gebet in unserem Herzen. Gott, ich verstehe nicht alles, aber ich vertraue dir. Schauen wir Josef an. Ebenfalls berichtet Lukas von ihm im 2. Kapitel, Vers 5. Da heißt es, und auch Josef machte sich auf den Weg. Er gehörte zur Nachkommenschaft Davids, musste deshalb aus der Stadt Nazareth in Galiläa nach Judäa reisen, und zwar in die Davidsstadt Bethlehem. Dort wollte er sich mit Maria, seiner Verlobten, eintragen lassen. Maria war schwanger. Die machen sich auf den Weg von Nazareth nach Bethlehem, etwa 150 Kilometer, mit dem Auto kein Problem, zu Fuß schon eine Reise, und gehen dorthin, weil es eine Anordnung war. Das Volk sollte gezählt werden und jeder Mann musste in seine Geburtsstadt zurückkehren. Wenn wir den Josef anschauen, er spricht wenig. Typisch Mann. Genau genommen wird von ihm nirgendwo in der Heiligen Schrift auch nur ein einziges Wort erwähnt. Aber er ist ein Mann der Tat. Mal ganz ehrlich, wie wär's, wenn unser Umfeld Kirche wahrnimmt als Menschen, ja, die Gutes aussprechen, Segen weitergeben, aber es nicht nur bei Worten belassen, sondern auch Taten folgen. Wäre das nicht wunderbar? Josef ist Handwerker, der weiß genau, wenn ich nicht anpacke, kommt nichts in Bewegung. Er handelt, und wir haben letzten Sonntag gesehen, er ringt auch mit seinen Zweifeln. Und Gott kann damit umgehen, wenn wir Menschen zuweilen ins Zweifeln kommen. Wir können von ihm lernen, wie man Zweifel überwindet. Auch das haben wir uns am vergangenen Sonntag angeschaut. Er hört auf Gott und tut, was notwendig ist. Als junger Pastor hat mich manches Mal eine Aussage recht durcheinander gebracht. Immer wieder kam es mal vor, dass Leute gekommen sind und gesagt haben, Markus, weißt du, es ist ja recht mit deiner Predigt, aber wir brauchen mehr Schwarzbrot. Sie meinten damit mehr theologischen Tiefgang. Heute bringt mich das längst nicht mehr aus der Spur, weil wann immer so eine Aussage kommt, da sage ich mir, wenn doch nur das, was wir alles schon gehört haben, mal in die Umsetzung kommt, dann wäre schon ganz schön viel erreicht. Er hört auf Gott und tut, was notwendig ist. So viel Leid und Schmerz könnten sich Menschen ersparen, wenn sie Gottes Wort, die Heilige Schrift, die Bibel lesen und dann auch tun. Das hat etwas mit einer eigenen Verantwortung zu tun. Wie viele Paare wären heute noch glücklich zusammen, wenn Treue, Vergebung und selbstlose Liebe gelebt würde? Wie viele Familien wären nicht zerbrochen, wenn Geduld und gegenseitiger Respekt den Alltag bestimmt hätten? Wie viel finanzielle Nöte gäbe es weniger, wenn Ehrlichkeit und verantwortungsvoller Umgang mit Geld wichtiger wäre als Habgier, Geiz und Konsum? Wie viele schlaflose Nächte, Sorgen und Konflikte hätten vermieden werden können? Wie viel Misstrauen und Enttäuschung wäre uns erspart geblieben, wenn Wahrheit und Aufrichtigkeit höher geschätzt würde als Lügen und Eigennutz? Und wie viel Gewalt, Hass, Zerstörung gäbe es weniger, wenn Menschen Frieden, Barmherzigkeit und Nächstenliebe leben würden? Gottes Gebote, hört gut zu, Gottes Gebote sind keine Einschränkung des Lebens, keine Spaßbremse. Gottes Gebote sind Schutz für ein glückliches Leben, für Zufriedenheit, für Frieden. Gott nimmt uns nicht die Freiheit, im Gegenteil, er führt in die Freiheit eines echten Lebens. Josef übernimmt Verantwortung für Maria, für das Kind, für das, was Gott ihm anvertraut hat. Auch heute finden Menschen einen Zugang darin, dass sie sagen, ja, ich bin nicht einfach für mich selbst in diese Welt gestellt, sondern Gott hat einen Plan und er hat mir Gaben gegeben und er hat mir Möglichkeiten gegeben und die können ganz unterschiedlich aussehen. Manchmal wächst der Glaube nicht zuerst im Herzen, sondern in den Händen. Das heißt nicht, dass wir aus unseren Werken heraus gerettet werden. Nein, die Rettung, Vergebung unserer Schuld ist ein Geschenk, das Gott jedem Menschen anbietet, das man freiwillig nehmen kann oder ablehnen. Das Wort, das das beschreibt, das Geschenk anzunehmen, ist Gnade, ein unverdientes Geschenk. Und Gott bietet das jedem Menschen an. Aber dann, wenn wir dieses Geschenk empfangen haben, resultiert daraus etwas. Es folgt eine Tat, es folgt eine Reaktion. Und zwar nicht aus du musst, sondern aus einem dankbaren Herzen. Danke Gott, dass ich leben darf in Ewigkeit mit dir. Danke, dass du mich zu etwas Besonderem erwählt hast. Danke, dass ich ein Segen sein kann und einen Unterschied mache in dieser Welt. In unserem Campus in Aachen, im Gospel aus Aachen, gibt es ein junges Pärchen, die haben mich wirklich jetzt in dieser Adventszeit sehr beeindruckt. Sie haben gesagt, wir wollen einen Unterschied machen und wir gehen auf den Weihnachtsmarkt und bieten Essen an für Bedürftige, die sich das so nicht leisten können auf dem Weihnachtsmarkt. Und sie haben das getan, nicht mit einer Forderung, ja, Gemeindeleitung Baden-Baden, Gemeindeleitung Aachen, wie viel Geld können wir dafür locker machen und wie viel Mitarbeiter sendet ihr? Nein, sie haben gesagt, wir kommen in die Tat. Und wenn jemand folgt, ist das wunderbar. Und ich habe es mir vor Ort angeschaut und ich bin wirklich sehr, sehr beeindruckt, was da gelaufen ist. Wie wäre es, wenn Hunderte in Gang kommen? Selbst überlegen, nicht sagen, was macht ihr, sondern hey, was packen wir miteinander an? Das war ein riesiger Unterschied. Die Kirchen dieser Stadt, die Arbeitsgemeinschaft christlicher Kirchen, deren Vorsitzende meine Frau, die Nicole, zurzeit gerade aktuell ist, die Vertreter der Kirchen, die Pfarrer haben sich gefragt, was ist die größte Not in unserer Stadt in Baden-Baden? Und die Antwort war schnell auf der Hand, Einsamkeit. Es gibt viele reiche, aber einsame Menschen. Und dann haben wir gesagt, okay, dieser Not wollen wir begegnen. Und wir tun das, indem wir an Heiligabend ein Angebot machen und sagen, niemand soll allein sein. Wenn jemand einsam ist, wir öffnen die Türe. Und ich bin auch begeistert, dass Mitarbeiter auch aus dem Gospelhaus am Heiligabend ihre Familie erstmal hinten anstellen und sagen, ich gehe dahin, ich koche mit, ich helfe mit und ich schaue, dass Menschen gedient wird in dieser Zeit. Das ist so gut. Die Hirten, das ist eine ganz besondere Gruppe der Weihnachtsgeschichte. Lukas 2, Vers 15. Als die Engel in dem Himmel zurückgekehrt waren, sagten die Hirten zueinander, kommt, wir machen uns auf den Weg, wir gehen nach Bethlehem. Sehen wir uns an, was da geschehen ist und was der Herr uns sagen ließ. Ich glaube, dass diese Gruppe einen Zugang zu Gott bekommen hat in tiefster Finsternis, weil es war Nacht, als sie dort zusammen waren. Und du musst noch etwas wissen, dieser Beruf des Hirten sein, das war nicht hoch dekoriert angesagt. Also die Schafe zu betreuen, das waren Leute, von denen man gesagt hat, naja, zu mehr hat es nicht gereicht. Das ist alles. Und Hirten waren Leute, die oft auch einen schweren Rucksack, eine große Last des Lebens mit sich trugen. Wurden abgelehnt von der Gesellschaft. Und Gott wendet sich diesen einfachen Männern zu, die bereit sind, ihr Herz zu öffnen. Sind sie auf dem Feld draußen, es ist Nacht. Wie gesagt, die gehören nicht zu den Mächtigen und Gebildeten. Keinen besonderen religiösen Status. Und doch sind sie die Ersten, die die Botschaft hören. Euch ist heute der Retter geboren. Gott kommt so mitten in den Alltag dieser Männer. Gott kommt da nicht zuallererst in den Tempel oder in den Palast. Das wäre so menschlich der erste Schritt, den wir uns vorstellen können, aber nicht so bei Gott. Gott kommt inmitten der Finsternis zu den einfachen Hirten. Warum? Weil Gott jeden Menschen liebt. Weil Gott nicht auf dein Bankkonto schaut. Weil Gott Hautfarbe. Er liebt jeden Menschen, egal woher er kommt. Ob dunkel, ob hell, ob groß, ob klein, ob Partner oder Schwabe. Gott liebt Menschen. Um 9 Uhr, als das Wort Schwabe gefallen ist, gab es ein lautes Amen. Die Welt ist dunkel, die Welt ist böse und das begegnet uns vielfältig und Gott ist das auch nicht gleichgültig. Zunehmende Härte, Egoismus, Betrug, Gemeinheiten, Intrigen, Mord und Kriege. Und wenn wir darüber nachdenken, über Leid und wie Menschen im Leid Zugang zu Gott bekommen, dann ist vorrangig mal so der Krieg in der Ukraine oder im Nahen Osten. Aber du musst wissen, weltweit, es gibt so viele Konflikte. Ist dir klar, während wir gerade so friedlich Gottesdienst feiern, werden in Nigeria Gruppen von Christen verschleppt, entführt, gefoltert, umgebracht. Das ist ein Krieg, ein religiöser Krieg, der abzielt, Christen von ihrem Weg abzubringen. Und was geschieht? Genau das Gegenteil. In den verfolgten Ländern steigt das Christentum enorm an. Da ist ein Zugang da. Weltweit sind mehr als 380 Millionen Christen in 78 Ländern wegen ihres Glaubens an Jesus intensiv verfolgt, Diskriminierung ausgesetzt. In den 50 Ländern des Weltverfolgungsindex gilt dies sogar in einem sehr hohen bis extremen Maß. Ich habe mal nur die ersten 10 Länder mal rausgesucht. Wenn dich das intensiver interessiert, geh einfach mal ins Internet unter Open Doors. Da dieser Organisation hat sich besonders setzt sich besonders dafür ein, für verfolgte Christen. Aber vielleicht ist dir nicht klar, dass in Nordkorea eine riesige Verfolgung stattfindet, in Somalia, im Jemen, in Libyen, Sudan, Eritrea, Nigeria, ich habe es gerade schon erwähnt, Pakistan, Iran, Afghanistan. Überall leiden Menschen aufgrund ihres Glaubens. Manchmal muss man auch gar nicht so weit gehen, sondern findet Leid in den eigenen vier Wänden, Ablehnung von der Familie aufgrund seines Glaubens. Wir leben in einer gefallenen Welt, das bekommt jeder zu spüren. Wir leiden auch darunter. Und genau da begegnet Gott auch dir in deiner Finsternis, in der Dunkelheit. Das Lösungsmittel gegen das Böse in der Welt lautet, ein Kind ist uns geboren, Gott wurde Mensch. Jesus, der Retter, kam. Das Volk, das in der Finsternis ging, sah ein helles Licht. Über denen, die im Land des Todesschattens wohnten, strahlt ein Licht auf. Gott wurde Mensch, eine unglaubliche Story. Auf der ganzen Erde wird das seit 2000 Jahren gefeiert. Dieses Ereignis, das in so einem kleinen Nest in Bethlehem geschah. Die Hirten folgen den Anweisungen der Engel. Sie machen sich auf den Weg. Licht kommt in die Dunkelheit ihres Lebens. Johannes Evangelium im 8. Kapitel, da sagt Jesus einmal zu den Menschen, ich bin das Licht für die Welt. Wer mir nachfolgt, irrt nicht mehr in der Dunkelheit umher, sondern folgt dem Licht, das ihn zum Leben führt. Gottes himmlisches Licht will in jedes einzelne Leben hineinkommen. In die dunklen Ecken deines Lebens. Das, was du als großes Geheimnis vielleicht verbirgst, Gott strahlt mit seinem Licht dort hinein. Und diese Hirten, die haben so ein großes Bedürfnis, Jesus zu sehen. Und dann kommen sie dorthin und voller Freude, im griechischen Grundtext, mega, also überdimensionale Freude, die freigesetzt wird. Sie kamen eilend und fanden das Kind in der Krippe. Da war der Weg der Sehnsucht da. Wir wollen das erleben. Menschen erleben heute in persönlichen Krisen so oft Gott. Nicht alles ist mit dem Kennenlernen von Jesus gleich geklärt. Fragen sind da, aber der erste Schritt ist gemacht. Vielleicht ist das auch dein Weg, einen ersten Schritt, dein Herz zu öffnen. Nicht perfekt zu sein, aber ehrlich. Kommen wir zur letzten Gruppe, Da, die haben die weiteste Reise auf sich genommen, über 1000 Kilometer. Matthäus berichtet im 2. Kapitel davon, Vers 9, auf das Wort des Königs hin, machten sich die Sterndeuter auf dem Weg und siehe da, der Stern, den sie hatten aufgehen sehen, zog vor ihnen her, bis er über dem Ort stehen blieb, wo das Kind war. Als sie den Stern sahen, überkam sie mega, mega, mega Freude. Ihr Weg führte über den Verstand. Und ich sag's immer wieder gerne, niemand muss seinen Verstand vor dem Gottesdienst an der Garderobe abgeben. Bring ihn mit. Stell kluge Fragen. Schau, was sagt das Wort Gottes? Ich dachte so bei mir, Mensch, die Weisen, jetzt haben die einen Stern gesehen, aber so ein Stern am Himmel, der hat doch einen riesen Radius. Woher wussten die genau, dass da in Bethlehem der Retter zur Welt kommt? Nun, ich sag's dir, weil sie es studierten. Sie studierten die alten Schriften und sahen, oh, der Prophet Micha, der schreibt ja von einem Ort, wo der Retter zur Welt kommt. Dann nahmen sie den Propheten Jesaja und sie fügten die Puzzleteile aneinander und plötzlich war alles klar und dann war noch der Stern. Gut, einmal haben sie sich verlaufen, sind da zu Herodes gekommen, aber dann haben sie die Kurve gekratzt und sind schnurstracks ans richtige Ziel gekommen. Du kannst deinen Zugang bekommen zu Gott, einfach indem du staunst über die Natur, über all das Wunderschöne, über Kunst, über die Dinge, die einen zum Staunen bringen. Und die Schöpfung, sie spricht von einem Schöpfer. Das, ihr Lieben, kann doch nicht alles Zufall sein. Ich kann nicht so viel Glauben entwickeln, dass es einmal geknallt hat und dann ist alles entstanden. Da fehlt mir der Glaube. Ich glaube vielmehr, dass es einen Schöpfer gibt, der seine schöpferische Hand ins Spiel brach und ein Wort des Lebens hineingesprochen hat. Und er sprach und es ward. Sie waren offen, sie waren gebildet, sie waren von nichts aufzuhalten, um Jesus zu begegnen. Ziemlich sicher kamen sie nicht mit den Hirten zeitgleich an. Warum? Weil die Bibel uns beschreibt, sie kamen in ein Haus. Das muss also etwas später gewesen sein. Sie brachten Geschenke mit. Gold, Myrrhe, Weihrauch. Sie kamen dort hinein und keine Ahnung, ob es nur drei waren. Kirchengeschichtlich hat man das ja so ein bisschen abgeleitet, wegen diesen drei Geschenken. Da hat man gesagt, ja, dann sind es drei gewesen. Da hat man aus diesen Sterndeutern auch noch Könige gemacht. Davon schreibt die Bibel so nichts, sondern es waren Sterndeuter. Die Anzahl ist uns nicht bekannt. Und der Name Balthasar, Melchior und Kaspar noch, ja, steht auch nicht in der Bibel. Deswegen habe ich es mir auch nicht so gut gemerkt. Aber es war eine Gruppe angesehener Leute. Wenn die vorgefahren sind, da hat die Stadt schon gestaunt und geschaut. Sie waren offen für das Übernatürliche, sie waren von nichts aufzuhalten in ihrer Reise und sie gingen hin. Auch sie hatten Fragen, die Gott ernst nimmt. Er führt sie nicht mit einem fertigen Glaubenspaket, schickt er sie nicht ins Rennen, sondern Schritt für Schritt, so wie Gott das bei dir und bei mir auch tut. So viele Menschen sind heute unterwegs mit Fragen, mit Zweifeln, mit dem Bedürfnis zu verstehen. Ich weiß nicht, wie deine Fragen aussehen. Ich weiß auch nicht, wo du in deinem Lebensweg mit Jesus stehst. Aber ich möchte zum Schluss noch sagen, die Christen wurden nicht am Anfang, die Nachfolger Jesu wurden nicht gleich zu Beginn Christen genannt, sondern sie hatten einen dynamischeren Namen. Man nannte sie den Weg. Das hatte einen Grund. Weil dem Jesus, dem sie nachgefolgt sind, die Jünger, für den sie bereit waren, sogar ihr Leben zu geben, er hat von sich gesagt, ich bin der Weg und ich bin die Wahrheit und ich bin das Leben. Und niemand kommt zu Gott, es sei denn durch mich. Jesus hat die Frage nach dem Weg zu Gott eindeutig beantwortet. Dem er sagt, da gibt es nicht mehrere Wege. Glaub nicht, was in der Esoterik an Lügen verzapft wird, im Okkultismus. Es gibt einen Weg und der führt über Jesus Christus, indem wir unser Herz öffnen für den Glauben, unseren Verstand nicht abgeben, Gott nie gefordert, und dennoch im Vertrauen zu gehen und zu sagen, okay Gott, du wirst auch manches tun, was meinen Verstand vielleicht übersteigt. ich folge dir und ich will mit dir gehen. Alle Wege führten zur Krippe in der Weihnachtsgeschichte. Maria, sie hat einfach vertraut, Josef hat gehandelt, die Hirten ihr Herz geöffnet und die Weisen ihren Verstand. Kein Weg ist frommer als der andere. Ich bin so dankbar fürs Gospelhaus, das ist ein Ort für Suchende, für Zweifelnde, für Stille und für Laute, für Menschen, die verstanden haben. Ich bin berufen dazu, für praktische Nächstenliebe. Ein Weg. Diesem Jesus zu folgen, der gekommen ist, ganz ohne Starallüren. In einem einfachen Stall zur Welt gekommen. Mit 30 Jahren begann sein öffentlicher Dienst. Das erste Wunder, er versorgt eine Hochzeit mit Wein, der ausgegangen ist. Heilt Menschen, Blinde werden sehen, Gelähmte konnten wieder gehen. Besessene werden frei und hoffnungslose empfangen Hoffnung. Er lehrt die Menschen, dass es da einen Weg gibt, einen Zugang zu Gott durch ihn. Dass jeder von uns Schuld in seinem Leben hat und jeder von uns Vergebung braucht von ihm. Jesus ist kein Baby mehr. Wir feiern am Mittwoch kein Baby. Wir erinnern uns an die Geburt Jesu, aber er ist kein Baby. Im Gegenteil. Er wird genannt der wunderbare Ratgeber, der starke Gott, Vater der Ewigkeit. Immanuel, Gott ist mit uns, Friedensfürst. Er ist ein siegreicher Held. Er ist Retter, er ist Christus und er ist Herr. Komm, lasst uns unsere Augen zum Gebet schließen. Ich werde gleich eine Frage richten, die an alle geht, hier in diesem Raum und auch im Livestream. Doch bevor das passiert, möchte ich mich an eine Gruppe von Menschen richten, die heute Morgen hier sind. Und wenn sie da sind und sagen, ich habe Jesus Christus noch nicht persönlich in mein Leben eingeladen. Ich weiß, die Frage nach dem ewigen Leben kann ich für mich persönlich gar nicht beantworten. Aber wenn es einen Gott geben sollte, dann möchte ich das probieren heute und einen ersten Schritt tun im Vertrauen, so wie Maria im Vertrauen gegangen ist, so wie die Hirten ihr Herz geöffnet haben, so wie die Weisen sich auf den Weg gemacht haben. Dann möchte ich dich einladen, dass du handelst, wie Josef gehandelt hat. Und dass du es sichtbar machst, wenn du ein Leben mit Gott führen willst. Indem du deine Hand dem Himmel entgegenstreckst, sodass ich das sehen kann, während niemand umherschaut, soll eine ganz persönliche Frage sein. Die richtet sich an die Menschen, die hier sind und sagen, ich brauche Vergebung meiner Schuld und ich möchte heute Jesus einladen, ganz persönlich als Herr meines Lebens. Wenn du hier bist, ich würde mich sehr freuen über ein kurzes Signal, indem du deine Hand dem Himmel entgegenstreckst. Sagst, hier bin ich. Dankeschön. Auch oben auf dem Balkon, wo immer jemand ist, der das betrifft. Dankeschön. Vielen Dank. Kommt, lasst uns zusammen aufstehen und mit den kostbaren Menschen, die sich gerade Gott entgegengestreckt haben, lass uns doch, wenn du das willst, gemeinsam ein Gebet sprechen, indem wir sagen, Herr Jesus Christus, du bist das Licht, das in diese Welt gekommen ist. Der Retter, der uns erlöst von unserer Schuld. Danke, dass du mir meine Sünden vergibst. Dass ich dein Kind sein darf. Niemand kann mich trennen von deiner Liebe. In Jesu Namen. Amen. 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 Und nun möchte ich eine Frage stellen an uns alle. Es ist schon hilfreich, wenn du die Augen schließt, dann bist du nicht abgelenkt, du kannst sie auch offen lassen. Aber denk mal über folgende Frage nach. Wie sieht der nächste Schritt aus in meinem Glaubensleben? Ich bin sicher, dass Gott dich inspirieren wird, ins Handeln zu kommen. Vielleicht ist es einen Brief zu schreiben in dieser Weihnachtszeit, wo du weißt, da gibt es eine Beziehung, die wieder herzustellen ist. Sich zu entschuldigen. Da, wo du Not gesehen hast, mit anzupacken, nicht gleichgültig zu sein. Wo auch immer der Heilige Geist dich inspiriert, dir einen Gedanken schenkt, mach es in deinem Herzen fest und nutze die verbleibende Zeit in diesem Jahr, um dann ins Handeln zu kommen.